attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
4.8.2024. Wir sind etwa eine Stunde, bisschen kürzer, nach dem letzten Ball, der im olympischen Tennisturnier gespielt wurde, was die Einzel angeht, und nach dem großen Finale Djokovic gegen Alcaraz. Etwa eine Stunde. Und Andi, ich bin mal so unfreundlich und unhöflich, aber wir sind ja sozusagen beide in der Situation, wahrscheinlich uns auch noch mal ein bisschen Gedanken machen zu müssen. Ich sag jetzt schon mal, ich werde während dieser Aufnahme mit dir erstmal hallo und schönen Sonntag, mein Lieber. Das muss erstmal sein. Grüß dich.
Hallo, servus.
Andi Durieu. Und ich sag dir jetzt schon, ich werde viel entwickeln in diesem Talk mit dir. Das weiß ich jetzt schon. Wir werden ganz viele Dinge, das wusste ich während des Matches, wusste ich schon, wenn wir gleich sprechen, da werden mir so viele Dinge im Kopf sein und ich werde nicht mehr genau wissen, wann war welcher Punkt und so, aber einzelne Punkte, dir geht's vielleicht ähnlich. Ich fange mal an und sage, das war für mich eines der besten Matches, das es je im Tennis gegeben hat.
Ja, ganz genau. Servus, lieber Oliver Fasnacht, um das auch noch einmal herauszustreichen. Wir haben übrigens, was uns auch freuen darf, recht erfreuliche Kritiken bekommen, eben weil dieser Effekt spürbar ist, der uns ja beide auch immer wieder antreibt, nämlich dass wir einander gegenseitig überraschen und auch inspirieren und dann auch Gedanken des anderen aufnehmen und die weiterspinnen. Also darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich schon. Ich kann jetzt, was soll ich sagen, außer mir fehlen die Worte. Ja, es war vielleicht das beste Spiel eines Turniers, über dessen Wert wir letztes Mal schon gesprochen haben, der vielleicht jetzt mit diesem Abschluss ein bisschen gestiegen ist. Aber mir fehlen die Worte, also dermaßen auf Augenhöhe zwei Spieler zu sehen, die sich gegenseitig auch wieder anstacheln, noch mehr aus sich herauszuholen, als man glaubt, dass drinnen ist. Und das ist das Schöne. Also das habe ich selten gesehen und ich habe es auch nicht erwartet. Ich muss ehrlich sagen, ich war schon so weit zu glauben, okay, eine Klasse allen anderen gegenüber ist Djokovic voraus und eine halbe Klasse dem Djokovic voraus ist Alcaraz. Das habe ich nach Wimbledon so gesehen und auch während durch diesen Turnierverlauf hier hat sich das für mich nicht geändert. Ja. Jetzt können wir dann langsam dazu kommen, also zu dem Faszinosum, das Wort gibt es ja nicht, aber ich sage es trotzdem, weil ich immer so lachen muss, wenn das irgendwer hat das gesagt. Ich glaube, der Gerhard Zimmer, Gott hab ihn selig, hat immer von Faszinosum gesprochen. Also man weiß jedenfalls, was gemeint ist. Dieses Phänomens Djokovic, wenn es am allerwichtigsten ist, sozusagen das Allerbeste wirklich zu bringen.
Da gehen wir gleich noch in die technische Analyse, aber ich glaube, dieses Match braucht erstmal ein, wie du sagst, und deswegen habe ich gesagt, das ist eines der besten Matches aller Zeiten gewesen. Warum das so ist, können wir gleich noch technisch aufdröseln und taktisch und so weiter. Das war ja ein Traum, ist ja eigentlich ein deshalb war ja so viel drin. Aber du sagtest, du bist sprachlos. Und ich bin's auch immer noch, genau wie du. Und da gehört schon einiges dazu, dass wir beide sprachlos sind, weil irgendwo findet man ja immer irgendetwas. Aber da war jetzt wirklich in diesem Match, ich habe es mit auf einem Sender angesehen, mit englischem Kommentar, sehr reduziert, aber sehr angenehm. Egal wo, wie, was, wo man es erlebt hat, aber das hat so die Luft zum Atmen genommen auf eine positive Art. Ich bin wirklich, also so wie wir jetzt, auch wie ich jetzt stammel, es ist wirklich für mich, also wenn man sagt, jemand hat so etwas, was mit Herzblut und so, und wir haben für viele Dinge Herzblut, wir sind beide schon Zuseher seit Jahrzehnten von Tennis. Wir spielen seit Jahrzehnten Tennis, aber unser Herz schlägt seit Jahrzehnten für Tennis, aber jetzt kommt halt auch noch dazu, wir arbeiten auch noch in dieser Sportart so. Also das ist nun mal unser Expertentum, lass es so sein. Also das heißt, bei uns kombiniert sich ja ganz viel, der Blick auf ein Match, der Blick auf das Reinfühlen und so weiter. Und ich glaube, so eine Wirkung hat bei mir, ich gehe jetzt wirklich mal so weit, mit all dem Wissen, das ich jetzt über die Jahrzehnte und all dem, was ich mir angeeignet habe, dass ich mit 4 oder 5 Jahren, als ich mit meinen Eltern auf der Couch saß und Tennis gesehen habe oder sogar schon 3 Jahren, natürlich noch nicht hatte. Und das alles zusammengenommen, Stand heute ist das für mich das Match, das mich am meisten beeindruckt hat.
Aber ist das nicht schön? Ist das nicht schön? All das, was du jetzt gesagt hast, habe ich auch so empfunden, nämlich, dass dich etwas, was dich dein Leben lang fesselt, ja, was dich, also ich kann nur von mir sprechen, auch Beziehungen gekostet hat, was dich, diese Begeisterung, diese Leidenschaft für etwas, ja, diese Sucht, dieses schon fast krankhafte Interesse an etwas, das einem auch gleichzeitig manchmal so zum Hals heraushängt, wie das Leben halt ist, dass dich das noch zu Gänsehaut mit in unserem Alter bringt und zu wirklich Freudentränen, bei mir zumindest, ja, ich will nicht übertreiben, aber eine kleine war es schon, wenn man einen Mann sieht, der da steht und sich immer noch, wobei du sagst, die Zeit ist abgelaufen, ja, wahrscheinlich, aber das ist sie für den nicht und da gibt es keine Zeit, da gibt es kein. Also das ist auch das, was man ja sagt, wenn man so verliebt ist, du hast kein Zeitempfinden, du hast kein. Und eben dieses alles, diese Momente, ja, dafür bin ich irrsinnig dankbar für diesen Tennissport, der ja auch anderes, wie gesagt, bringen kann. Heute bin ich jetzt vielleicht zu elegisch, aber
Nein.
ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus möchte.
Nein, 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 man kann nicht, du kannst nicht zu elegisch sein und wir können nicht zu emotional oder so. Also das ist ja wirklich, mir kommen ja jetzt schon ein bisschen die Tränen, während wir schon darüber reden, aber und das ist natürlich, also um Gottes Willen, das wird jetzt keine reine Stunde Eloge auf Djokovic werden, aber es ist natürlich schon, das ist einfach, was kann man dazu sagen? Ich kann dazu nur sagen, er verkörpert so diesen Text der Bože Pravde, das ist die serbische Nationalhymne. Dazu gibt es natürlich eine längere Geschichte, aber nur mal seitdem sie gültig ist für Serbien, die war mal eine Nationalhymne für das Königreich Serbien, Kroatien und Slowenien. Der Text ist inzwischen ein bisschen angepasst worden und es gibt keine monarchistischen Bezüge mehr, so kann man nachlesen. Aber diese Bože Pravde ist der Gott der Gerechtigkeit, der du uns gerettet hast vor dem Untergang bis jetzt. Und dann geht es immer so weiter mit mächtiger Hand führe, verteidige der serbischen Zukunft Schiff. Gott rette, Gott ernähre serbische Länder, serbisches Volk. Gott beschütze unser Serbien. Bitte dich, unser ganzes Volk. Und das mit den Bildern zusammen jetzt gebastelt, sage ich mal. Ich habe das währenddessen schon mir so konstruiert eben. Das ist einfach Novak Djokovic und dieser Final, diese Goldmedaille, findest du nicht?
Sehr, sehr schön gesagt, ja. Ich habe jetzt auch das Bild vor Augen, ganz am Schluss diese Zeitlupenstudie, ja, wie er dann so richtig zittert, wie das alles aus ihm herauskommt. So der erste Anflug eines Realisierens, was da überhaupt jetzt passiert und gelungen ist. Aber für mich ist und bleibt der Mann auch in seiner Lebenshaltung, auch mit einer großen Entscheidung, die ihn möglicherweise noch ein, zwei, drei Grand Slam-Titel gekostet hat, bleibt für mich ein positiver Rebell. Man kann dazu stehen, wie man will, aber das ist was, was mir imponiert. Und entschuldige den Ausdruck, aber der hat Eier und darauf kommt es an.
Du meinst diese Szene, ne? Diese Großaufnahme von seiner Hand im Sand von Paris,
Ja, wo
diese,
der
diese
Daumen.
zitternde, die zitternde Hand während des totalen Zusammenbruchs, emotionalen, alles geht raus, alles, alles löst sich, seine gesamte Karriere vor Augen und alles, was er miterlebt hat. Du sagst es, natürlich die Corona-Zeit mit allem, was dazugehört, Hass auf ihn, gegen ihn, natürlich die Bomben über ihm. Also das ist ja wirklich, das ist ja, das kann man ja gar nicht in kurzer Zeit zusammenfassen, geht auch nicht, aber wir wissen alle ja, wie viel dahinter steht. Und dieses Zittern der Hand, ja, das wird, werde ich auch nie vergessen. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe so eine Art von emotionaler Befreiung nach, und diese Anspannung, die immer noch da ist, das habe ich noch nie gesehen bei einem Tennisspieler oder vielleicht sogar überhaupt bei einem Sportler. Du?
Nein, auch nicht. Also in der Form auch nicht. Das unterstreicht wieder mal die Bedeutung dessen, und du hast das eh schon gesagt. Also für mich war diese Goldmedaille für ihn deswegen so wichtig, weil sie auch ursprünglich damit verbunden war, dass er dort für sein Land spielt und das vertritt. Und das ist immer in die Hosen gegangen, ja. Und Leute, die ihn nicht mochten und mögen, immer noch, die haben sich ja gefreut, die haben ja, und der hat verloren und Gott sei Dank der Ungustl. Aber ihn selber hat das nicht aufgehalten, ja, bis zu einem Alter, wo man sagt, jetzt kann er nicht mehr gewinnen. Und genau dann gewinnt er es. Das ist ja ein Stoff, den du für Hollywood nicht besser erfinden könntest. Ja. Und ich bin überzeugt, ich meine, es ist vielleicht schwierig als Serbe, aber wäre das ein Amerikaner, wenn der in 2 Jahren aufhört, gäbe es schon Filme, die also das alles dokumentieren würden, Länge mal Breite, und die ganze Welt würde damit bombardiert werden mit diesen Filmen. Entschuldige den kriegerischen Ausdruck. Aber egal, das muss ja auch.
Ich glaube, das, ja. Hm?
Schön, dass es ihm gelungen ist, sozusagen.
Ich bin sicher, dass das sowieso schon längst in Planung ist. Eine große, wahrscheinlich Netflix-Produktion. Und dann darüber hinaus sicherlich auch eine Hollywood-Produktion. Also da, ich gehe fest davon aus, dass das schon längst geplant ist. Mit ihm in der Hauptrolle vielleicht in den letzten Jahren. Nein, das ist ja Wahnsinn, oder? Ich meine, das ist ja nun, du sagst es ja, das 37. Und ich bin ja überhaupt kein Freund von diesem, der ist so alt und die ist so alt und der ist das und das und die sind ja nun mal das und ihr seid ja nun jünger und wir sind halt älter und aber wir haben mal mehr Erfahrung, aber ihr seid halt spritzig und der ganze Schmarrn. Es ist am Ende das, was du daraus machst. Aber ich muss trotzdem sagen, nach dem, was er in seiner Karriere erlebt hat, der hat ja nicht immer mal in einem Monat, mal in einer Woche mal ein großes Turnier gespielt oder in einem Jahr war er nicht mal 3-4 Mal irgendwo in einem Endspiel. Ja, war ein bisschen anstrengender, mal eine Serie vielleicht von 2 Turniersiegen in Folge oder sowas. Nein, der Mann hat ja das Tennis geprägt, bestimmt, kreiert zum Teil, und hat Matches auf Matches gespielt auf allerhöchstem Niveau. Und er ist jetzt 37 und spielt fast, also ich schwinge mich dazu auf, weil Sand ja trotzdem das Beste fordert und das gegen den wahrscheinlich zurzeit besten Sandplatzspieler. Dass das beste Tennis war auch, dass er in Konstanz über ein Match gesehen bei dieser Art von Forderung jemals gespielt hat.
Wir sind sehr begeistert. Sind wir enttäuscht, wenn wir uns nur auf Alcaraz fokussieren oder nicht?
Sag du erstmal.
Ja, für mich war eines, ich möchte jetzt doch auch ins Spielerische übergehen, war eines klarsichtlich, was der Djokovic sehr gescheit ausgenützt hat, nämlich die Vorhand von Alcaraz war nicht so verlässlich. Und auch der Esprit seiner Aktionen war, so hat es für mich gewirkt, ein bisschen vorhersehbarer, als das sonst der Fall ist. An und für sich kann ich ihm nicht viel vorwerfen. Man hat dann gesehen, dass er unrunder wird, je enger es wird. Auf der anderen Seite, ja, jetzt, die Frage war ja bei Alcaraz, also ich finde, ja, was hätte er besser machen können? Ich glaube nichts. Ich glaube auch, er hat sich hilflos gefühlt. Das hat er dann auch dem Quaretscher anvertraut. Und der Djokovic war halt besser an diesem Tag. Was mich überrascht ist, dass das auf Sand stattfindet, weil ich immer gedacht habe und glaube nicht ganz zu Unrecht, dass eher in Wimbledon die Vorzüge vom Djokovic dem Alcaraz gegenüber doch im Positiven sein müssten. Jetzt war es da umgekehrt. Ja.
Ja, also da muss ich dann schon auch sagen, also was hätte er anders machen können? Ich denke, er würde in 5 Jahren, würde er vielleicht, oder in 3 Jahren, oder vielleicht schon in 2 Jahren, oder vielleicht sogar schon bei seinem nächsten großen Duell, würde er etwas anders machen. Aber nee, auch wieder nicht. Also ich habe ja schon angekündigt, ich werde auch Gedanken entwickeln und du auch. Es wird auch viel, vielleicht rede ich auch viel Quatsch immer mal wieder zwischendurch. Ich entwickle mit dir Gedanken. Und mein Gedanke ist, das lässt sich sowieso nicht reproduzieren. Dieses Finale, dieses Olympische, dieses Match der beiden, da können jetzt noch 5 Matches, 7 Matches dieser Art zwischen den beiden passieren. Aber das wird sich nie wieder reproduzieren lassen von der ganzen Entwicklung hin, der ganzen Vorgeschichte. War es ein Eingriff, war es eine OP, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist ja da was am Knie seit Wochen bei Djokovic. Alcaraz, der trotz seiner noch nicht vorhandenen Coolness, die hat er noch nicht. Er ist 21 schon viel zu hoch geflogen für eine normale Entwicklung und trotzdem ist es eine normale Entwicklung. Aber er wird von Djokovic ganz viel lernen. Ich denke auch, was er von Djokovic mehr lernen kann in diesem mentalen Bereich, als sogar von Nadal, von dem er auch schon einiges gelernt hat. So, und ich glaube, dass Alcaraz diese Anspannung hatte er nur am Schluss, weil er gemerkt hat, dass Djokovic heute das so ein Match seines Lebens, so eine Mission hat. Er war auf einer Mission, die er nun beendet hat. Und ganz kurz eingeworfen, mal, auch wenn es vielleicht nicht zu Alcaraz passt, Andi, hattest du das Gefühl, auch wie ich, dass Djokovic von Anfang an vor allem eins wusste, es geht nur Best of Three. Ich kann mich hier 3, 3,5 Stunden voll reinhängen. Ich werde jeden Punkt spielen, als wenn es der allerletzte für Gold ist. Und es ist ja wurscht, ob ich den jeden Punkt 100 Mal, 50 Mal, 40 Mal, 200 Mal oder 400 Mal wiederholen muss. Ich werde ihn immer mit dieser Intensität spielen, weil länger als 4 Stunden maximal wird auch so ein Dreisatzmatch, 4,5 vielleicht, nicht gehen. Aber es ist alles mit mehr Blick zur Ziellinie eigentlich von Anfang an. Das war so mein Gefühl.
Ich wollte noch was zum Alcaraz sagen, weil du gesagt hast, dessen
Kommst du darauf
Coolness.
zurück, auf das, was ich gerade gesagt habe?
Ja, ich wollte
Sehr
aber
gut,
jetzt
super, super.
noch etwas zum Alcaraz sagen, und zwar zu dieser Sache der Coolness, die du erwähnt hast, die er nicht hat. Ich finde, er hat sie immer nur so lang, solange alles läuft für ihn. Dann wirkt er, also so, dann passt alles und so weiter. Dann ist auch das Lächeln und du merkst dann schon auch sehr, wenn er verfällt und wenn er innerlich kiefert, ne? Und das ist in letzter Zeit auch nicht mehr oft passiert. Und mir kommt vor, dass der halt dann, du merkst ja dann, wenn er unrund wird zwischendurch, ja? Ich weiß nicht, ob das der Djokovic auch mitbekommen hat oder ob der so sehr mit sich selbst beschäftigt war. Auf jeden Fall. Was da kam an Dingen, die der nicht erwartet hat, vor allem vom Djokovic, diese irrsinnig schnelle Vorhand aus vollem Lauf, meistens gerade, ja,
Wahnsinn.
aus Situationen, wo, also da hat man schon gemerkt, das ist jetzt wieder besser, die Seite, ich glaube, es ist ja das rechte Knie, und wenn er da rauslaufen muss, das ist jetzt wie früher, ja, und dass der halt 100% bringt, von 100%. Und der andere, deswegen wollte ich das vielleicht auch in Prozenten aufgedröselt. Ich glaube, das waren vielleicht, sagen wir einmal, 95% Alcaraz, was der spielen kann. Aber, das wissen wir auch, ist eine alte Tennisweisheit, eine Nonna-Geschichte. Du kannst halt immer nur so gut spielen, so gut es der andere dir gestattet, quasi. Ja? Das war jetzt dazu. Und die andere Frage von dir bezog sich auf Djokovic.
Keine Frage, war einfach nur ja, die Frage war,
Guter
ob du es
Eindruck
auch so
wegen
empfunden
dieser,
hast, ob du es auch so
nein,
empfunden hast, dass er von Anfang an da anders rangegangen ist, weil es einfach Best of Three war.
das würde ich jetzt nicht so sagen. Das war klar, dass das so sein wird. Mag sein, dass ihm das entgegengekommen ist, aber ich glaube, und das hat er auch selber dann unterstrichen, der größte Stein ist ihm ja vom Herzen gefallen, als er den Musetti geschlagen hatte. Weil dann war völlig klar, er geht dort mit irgendeiner Medaille jetzt einmal nach Hause. Ne? Und wenn man weiß, dass der ja, ich glaube, bis jetzt ja auch nicht einmal Bronze noch gewonnen, vielleicht einmal, aber ich glaube nicht. Ich glaube, der hat immer das Bronze-Match auch verloren. Also Olympia war ja für den eigentlich im Kopf eine ganz eine große Herausforderung diesbezüglich. Und jetzt noch mit dem Zeitdruck, naja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich muss das jetzt machen. Und das hast du ihm aber nie angesehen. Dafür war er, finde ich, sehr, sehr entspannt in diesem ganzen so großartig, wie sagt man, inszenierten Turnier und in dieser ganzen Geschichte entspannter jedenfalls als der Alcaraz.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass Alcaraz mehr als 95% gespielt hat. Also ich bin 95, finde ich, schon auch gut eingeschätzt von dir. Aber das war schon ein sehr starkes Match von Alcaraz. Und zwar heute hat mir wirklich imponiert, dass er diese Letdowns, diese Löcher, diese Konzentrationslöcher, du sagst ja, dann wird er angespannt, dann spielt er, normalerweise spielt er dann auch einen falschen Ball nach dem anderen, also auch falsche Schlagwahl. Wir haben auch schon drüber gesprochen, dann kommt irgendwann so ein Stop als letzte Ausfahrt, obwohl es gar nicht die letzte Ausfahrt sein muss. Ich finde schon, dass das heute von Alcaraz fast der reifste Auftritt überhaupt war gegen Djokovic, in den Matches gegen Djokovic sowieso, auch die er gewonnen hat, da hat er nicht so gespielt. Und ein Lernschritt. Es reicht nur noch nicht, weil er halt den Meister auf der anderen Seite hatte. Und du hast gesagt, du weißt nicht, ob Djokovic das mitbekommen hat. Ich glaube, dass Djokovic alles mitbekommt, was ihm hilft, eben sein Spiel zu spielen. Und das ist jede kleine Schwäche des Gegners. Und der kennt natürlich den Alcaraz. Ne? Das hat er auch schon mehrfach erlebt, dass dann Alcaraz irgendwann eben nicht diese komplette Schärfe hat. Aber er ist heute immer wieder zurückgekommen. Ich dachte, oh, jetzt wird es aber schwierig. Und dann nach 40-0, Djokovic auf 40-40, gab es zweimal oder dreimal. Hätte ja sein können, dass er dann doch zusammenbricht an dem Druck. Aber das hat er nicht. Also ich war heute sehr, sehr begeistert von Alcaraz. Mehr kann der nicht spielen, glaube ich. Plus mental eben, im Kopf auch. So weit ist er noch nicht, aber mit dem Match kann er viel lernen, um in diese Richtung zu kommen, glaube ich.
Auch sehr schön wieder gesagt. Ich glaube auch, dass er sich damit beschäftigt. Und wir wissen ja, der hat natürlich riesen Respekt vom Djokovic. Vice versa, er aber auch vor dem Alcaraz. Ich glaube, dass die überhaupt gegenseitig lernen und nie aufhören dürfen, auch sich zu beschäftigen damit, naja, was kann ich vielleicht nur ein bisschen besser machen? Wo wackelt der unter Umständen? Ja, wichtig für den Djokovic war halt von Anfang an dieses Stehvermögen, das war ja schon, ich glaube, ein Ringen in den ersten Games, wo er dann Breakchancen hatte, auch nicht gehadert hat, dass er das, sondern ich gehe heute, den Eindruck habe ich gehabt, und wie du sagst, wenn es 5 Stunden dauert, ich gehe heute da als Sieger vom Platz und von hinten kannst du mir gar nichts tun, da musst du schon was einfallen lassen. Und das war, finde ich, gut, weil das war in Wimbledon überhaupt nicht der Fall. Da war er doch nur unter Druck, da hast du fast schon beten müssen, dass der noch rechtzeitig ausholt, weil in der Entschuldige, wieder den kriegerischen Ausdruck regelrecht erschossen hat von der Schärfe, von der Härte, von das war ja wie Bomben, die Schläge vom Alcaraz. Und heute hast du gesehen von Anfang an, okay, dann nimmt er halt ein bisschen Tempo raus, spielt ein bisschen höher, lässt ihn laufen, lässt sich was einfallen und der muss auch noch einmal drauf gehen, bis halt dann öfter der Fehler kam. Und was mir auch gefallen hat, war, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber nachher habe ich geschaut in der Statistik, wie oft er am Netz war. Und ich glaube, fast 70% Erfolgsrate, Djokovic nämlich, vorne gepunktet hat.
Ja, ja. Es waren ja 0 von 5 Breakbälle genutzt im ersten Satz Djokovic, 0 von 8 Alcaraz, weil die beide aber auch bei Breakball gegen sich so gut gespielt haben. Und das ist schon auch ein klarer Daumen hoch für Alcaraz. Also für mich, also es gab ein paar Dinge, die mir heute bei Alcaraz so gut gefallen haben wie nie zuvor. Nämlich Spielwitz, richtige Schlagentscheidung, auch mal ein bisschen, also eine Mischung aus voll drauf, das kennen wir ja, hast du gesagt, Wimbledon, voll drauf, aber er hatte heute auch einen Plan B. Ansatzweise, soweit das Djokovic zugelassen hat. Und das war auch mal ein klein bisschen mitspielen. Das ist ja das, was Djokovic kann. Also Djokovic kann ja, das hat mich heute wahnsinnig begeistert, dass Djokovic Plan A, Plan B, Plan C, also der hatte wirklich alles drin. selber Tempo machen, Tempo rausnehmen, ran ans Netz, nicht ans Netz, Gegner ans Netz holen, selbst ans Netz kommen, dann gute Volleys, das ist halt das alte Problem. Alcaraz hat immer noch kein gutes Netzspiel. Kommen wir gleich noch dazu. Aber deswegen war das heute, wenn ich das sehe, Unforced Errors, ne, das sind 58 Unforced Errors laut Statistik zu 51 Winnern. Diese 58 Unforced Errors waren vielleicht maximal 10 oder 15, würde ich sagen, wirkliche, richtige so Lappen, so Unforced Errors. Alles andere war doch auch ein Fehler unter Druck, unter Geschichte, unter Ballwechsel, unter psychischer Belastung. Und deswegen ist das für mich ein Finale, ein Tennis-Match, das ich nie vergessen werde. Und das ist das Level, das erstmal erreicht, auch nur annähernd erreicht werden muss in den nächsten Jahren.
Letzte Bemerkung noch zum Djokovic. Also wie der serviert hat, wenn es wichtig war, das habe ich auch selten gesehen. Ja.
Gut. Ja, war auch stark. Nein, das darf nicht die letzte Bemerkung sein. Völlig richtig. Aber auch da, Alcaraz, ne, hat dazugelernt. Ja. Hier und da mal ein Kick. Ja. Er wird besser. Er wird in allem besser. Was er wirklich noch braucht, ist all das, was ein Offensivspiel mit Abschluss am Netz oder in Netznähe passieren muss. Nicht gegen Stops spielt er traumhafte. Das ist wunderbar. Stop auf den Stop, wenn er dran ist. Da hat er ein feines Händchen. Da waren ein paar tolle Bälle dabei. Aber es bleibt dabei unser Thema, Andi, das wir immer wieder angesprochen haben, Flugbälle, Netznähe. Und er geht jetzt schon über dazu, im Match ist er das auch, in diese Drive-Volley lieber zu spielen. Das ist ja interessant, weil man ja bei den Damen zum Beispiel, hört man ja oft, das ist schon Wahnsinn, wie die diese Volleys spielen. Und es wird dann immer so dargestellt, als ob das die höchste Schule wäre, die höchste Kunst überhaupt, Swing- und Drive-Volleys zu spielen. Dabei ist die Schule, die höchste Schule bei den Damen umso mehr, eigentlich ein ganz normaler Volley in Netznähe zu spielen, weil die Frauen ja aus Mangel an der Geschwindigkeit, die sie einfach aus körperlichen Gründen nicht haben in der Umschaltung zum Netz, häufig eben an der T-Linie lieber ein Drive-Volley spielen, weil sie die Zeit nicht haben, dicht genug ans Netz aufzurücken. Das ist natürlich beim Tennis bei den Männern anders. Und deswegen sage ich, es ist eine Hilfestellung, die sich Alcaraz gibt, mehr Drive-Volleys zu spielen, weil er auch einfach nicht sicher genug ist bei den Flugbällen. Haben wir heute auch einige gesehen.
Jetzt muss man dazu noch, für die, die es nicht genau wissen oder nicht vor Augen haben, sage ich nur noch einmal dazu, wir reden eigentlich technisch von einem Grundschlag aus der Luft. Das ist ja nichts anderes, während ein Volley ja geblockt ist und du komplett das Tempo des Gegners im besten Fall, wenn du den technisch richtig spürst und gut beherrscht, nimmst. Ja, du machst ja nichts anderes, als dort zu stehen und faktisch den zu blocken und ein bisschen nach vorn zu dirigieren. Also eigentlich nicht einmal ein Schlag technisch. Ne? Und da gebe ich dir recht, den hat der Alcaraz noch nicht so drauf.
Ja. Jeder hat heute einige.
Djokovic schaut ein Botschert aus, aber der kann. Ja. Manchmal schaut es richtig Botschert aus. Und ist aber umso erfolgreich. Das ist auch interessant.
Was auch Djokovic heute wieder gezeigt hat, war, wie er sich verändern kann. Deswegen meine ich Plan A, Plan B, Plan C. Er beobachtet den Gegner, er liest aus dem Match, er versteht das Spiel, er stellt um, er merkt, T-Surf von der Einstandsseite ist ein guter Aufschlag, wenn ich noch mehr variiere. Der nach außen ist sowieso stark, aber der durch die Mitte von der Einstandsseite, also von rechts servierend, das ist einer, auf den Alcaraz hier und da vorbereitet war. Dann hat er es geschafft, dass Alcaraz darauf spekulierte, woraufhin Djokovic wieder sehr schön variieren konnte mit dem nach außen. Es war also ein Gambling die ganze Zeit eigentlich, das Djokovic eröffnet hat, von Alcaraz gefordert hat. Kommt mir schon wieder was in den Sinn. Ich hoffe, ich störe dich nicht, wenn ich kurz abschweife, aber wieder Frauen. Sharapova gegen Serena Williams. Der größte Fehler von Sharapova in den Matches gegen Serena Williams war, und warum sie häufig die kürzere gezogen hat, war, dass sie bei den Aufschlägen nicht mehr spekuliert hat. Sie hat bei Aufschlägen von Serena selten die Mitte zugemacht. Und Serena hat mindestens zu 60% durch die Mitte serviert eigentlich. In gewissen Situationen, gewissen Positionen und Punktsituationen hat sie fast immer durch die Mitte serviert. Auch von der Einstandseite. Und das hat Sharapova als Rückschlägerin nie so richtig verstanden, damit umzugehen. Deswegen waren Serena +1 und +2 Situationen sehr häufig zu machen. Naja, das ist nur, aber das daran siehst du, auch das ist die Art von Matchführung von Djokovic. Er lockt Alcaraz in die Situation rein. Ah, da gab es so viel Schönes. Ich kann gar nicht aufhören, aber du bist dran. Ich will auch nicht abschweifen, aber es ist einfach.
Ja, ich bin mir nur jetzt nicht sicher, ob wir noch das Finale noch mehr zerlegen wollen oder ob wir ganzheitlich noch einen Blick werfen auf dieses Olympiaturnier, das ja noch nicht zu Ende ist, weil wir sehen gerade, wenn wir mit einem Auge zuschauen, noch meine Lieblingsspielerin Sarah Errani in ihrem x-ten Herbst.
Ja, genau. Viel Pasta gegessen.
Gegen die marginalgrößere Frau Paolini. Aber das schaut mal ganz gut aus bis jetzt. Ja.
War das nicht die Pasta-Geschichte bei Errani?
Andrejewa Schneider sind die Gegnerinnen. Überraschend.
War das nicht diese Pasta-Geschichte, als es da diese Doping-Vorwürfe gab, war das nicht Pasta? Hat sie nicht gesagt, sie hat Pasta gegessen und da war was drin?
Ich glaube, irgendwas Lustiges war es.
Ja. Irgendwas sehr, ja genau, sehr lustig, ja genau.
Die ist ja für mich mit allen ihren Attributen, die sie hat, als gefährdete Spielerin eine völlig ungeeignete Doppelspielerin. Deswegen wundere ich mich, aber wenn man schaut, was die macht, auch ein bisschen fast Hingis-like jetzt, nicht technisch, ja, aber am Bällen herauszaubert, dann wieder die Kugel nur aufstellt, beim Return gleich drüber schupft und so weiter, das ist schon beeindruckend. Spielverständnis her und vom Verwirrungsfaktor.
Naja. Ja, du hast gerade gesagt, das Finale, es geht ja gar nicht um Zerlegen oder um Sezieren von oder um technisches Aufdröseln, sondern es geht ja einfach um die Schönheit des Sports. Und da gehört halt einfach so viel dazu. Und ich empfinde es so, als dass die Schönheit dieses Sports so heute sich entfaltet hat und sich präsentiert hat, wie es selten der Fall ist. Und das bestätigt mich nur wieder, was heißt bestätigt, aber das ist der Grund, warum ich Sandplatztennis liebe. Weil sich was aufbauen kann. Und wenn ich aber sehe, mit welcher immensen Power, mit welchem Tempo, mit welcher Handlungsschnelligkeit beide, mit welcher Beinarbeit, mit welcher frühen Schlagvorbereitung, der Meister natürlich Djokovic, wie oft hat auch bei diesem unglaublichen Vorhand aus dem Lauf Cross wirklich von weit draußen, außerhalb des Korridors fast noch, haut er den Ball, ich glaube zwar bei 2-2 oder bei 3-3, weiß nicht, im zweiten Satz jedenfalls. Wenn du siehst, wie früh er in der Koordination läuferisch, seitwärts, gehetzt eigentlich, aber schon vorher den Schläger nach hinten nimmt, alles schon Schlagvorbereitung, diese Koordination, ich kann das ganz gut beurteilen als Schlagzeuger, wie die Koordination von zwei Händen und Beinen stattfinden muss und kann, wie schwer das ist, wenn ich das mal so ein bisschen übertragen darf. Das ist Wahnsinn. Und dann natürlich, klar, also ohne Gebhard Gritsch wäre er nie so stark geworden mit seinem Team, das er in frühen Jahren schon hatte, weil der ja wahnsinnig viel an dieser Stabilität und Balance von Djokovic gearbeitet hat. So, und das sind einfach auch nochmal, ja, das ist auch die Schönheit dieses Sports. Und deswegen kann ich gar nicht aufhören und sehe ständig neue Szenen wieder vor mir. Sorry, Andi, das ist leider so.
Nein, das ist eh. Und das Schöne ist, weil das beinhaltet dann auch solche Dinge, wo man sich wirklich dann jetzt auch als Hobbyspieler was herausnehmen kann. Nämlich du hast das jetzt angesprochen. Und das ist ja bei uns oft Schlamperei, wenn wir glauben, wir haben so lange Zeit für einen Ball. Aber die laufen schon hin, vorbereitet, dass sie nur noch schwingen müssen. Das heißt, er rennt hinten mit einem hohen Schläger hin, in großen Schritten, wo man sich denkt, na, vielleicht wieder den Ball überhaupt nicht erwischen. Und deswegen hat er dann die Zeit, diesen Winner noch hinüber zu dreschen mit dem Timing, weil er eigentlich ja nicht mehr viel machen muss. Und das ist, finde ich, auch einer der Hauptunterschiede, dass die wirklich Guten halt, sofern es die Zeit zulässt, wenn sie nicht zu sehr unter Druck sind, prepared sind. Deswegen wagen sich die auch so selten ihren Bällen nachzugehen, weil sie wissen, der andere da drüben passiert mir jetzt wahrscheinlich. Also das ist, und noch ein Wort zum Sand, da bin ich auch bei dir. Für mich ist ja das immer noch am ehesten Schach und das fasziniert mich ein bisschen. Schach am Tennisplatz, das gefällt mir.
Ja, genau. Ja, genau das ist es. Und das war heute Schnellschach, ne? Das war heute Schnellschach. Teilweise war es Blitzschach.
So wie
Es
mit der
war.
Olympia.
Bitte?
Wo man immer, da gibt es ja auch Turniere,
Eben, deswegen
Blitzturniere.
sage ich ja, Schnellschach, Blitzschach, da gibt es Weltmeisterschaften auch. Und
Genau.
das war Schnellschach, Blitzschach und dann aber wieder auch wirklich eben Schach auf dem Court von Zweien, die so schnell also agieren. Und das hat mich heute umgehauen. Zum Beispiel, ich habe den ersten Satz nicht von Anfang an komplett gesehen und habe mir gedacht, aber ich muss doch, wenn wir gleich darüber sprechen, muss ich doch die Schläge gesehen haben, muss ich doch die Ballwechsel gesehen haben. Du, das ist selten der Fall, dass man das schafft, so durch Vorspringen um 10 Sekunden immer tatsächlich in einem Stream alles zu sehen, weil es so schnell geht. Und trotzdem waren das 1 Stunde 30 Minuten, dieser erste Satz. Aber ich finde, es hat sich wahnsinnig schnell alles ereignet. Also war bemerkenswert. Kannst du dir vorstellen, kannst du die Situation dir vor Augen vorstellen? Man drückt immer weiter und sieht, nächster Punkt, nächster Punkt,
Ja,
nächster
aber
Punkt. Wow, ich habe alles, ich habe alles.
ich habe ja dich bewundert, weil ich habe ja, wir sind ja erst zu diesem Gespräch gekommen, obwohl es naheliegend war, wir haben vergessen. Aber Sonntag haben wir ja auch hier und da beide mehr Zeit, nicht? Und dann war diese Idee ungefähr, weiß ich nicht, noch im ersten Satz, das ist ein super Match, habe ich dich angeschrieben und du schreibst mir, das zeichnet dich aus. Du musst noch nachschauen, habe ich mir gedacht, was? Während das im Schnellgang. Ja, damit du weißt, wovon du sprichst. Und das zeichnet dich halt auch aus. Da muss ich sagen.
Danke.
Ja.
Das wäre normalerweise aber fast nicht möglich gewesen. Aber bei dem Match, das war, und das zeigt ja die Wahnsinnsschnelligkeit, die die beiden auf Sand gespielt haben. Auch das Positionsspiel, weil du sagst, und das finde ich ja total super, dass du das nochmal transferierst auch. Was können wir, egal auf welchem Level jemand Tennis spielt, da gibt es ja immer wieder, und das ist ja auch mein Blick als Kommentator immer zu sagen, Leute, denkt nicht, dass es jetzt einfach nur der Star, der Top-Weltmann, die Weltklasse, die das und das so und so macht, sondern die fühlen das so, aber wir fühlen es ja auch so. Tennis ist ja deshalb so ein Wahnsinnssport, weil in dem Moment, wo du beginnen kannst, auch Punkte zu spielen, also Aufschläge reinbringst und Punkte spielen kannst, ist es ja wurscht, auf welchem Level du das spielst. Es beschäftigt dich genauso wie die Topstars. Mentale Qualität. Wie kann ich Schlagvorbereitung, was du gerade gesagt hast, Beinarbeit, abdecken, vorausahnen? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, meine Rückhand eine Katastrophe, um den Ball im Spiel zu halten. Vorhand war toll. Was ich aber auch immer hatte, war tatsächlich auch dieses Taktische, weil ich mit ganz jungen Jahren schon, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, bin gespannt, wie es bei dir war, aber mit ganz jungen Jahren habe ich Taktikbücher gelesen. Ich fand Tennis, Psychologie und Taktik schon mit 10 oder 11 oder 12 Jahren war das für mich so interessant und so spannend, dass ich wahrscheinlich viele Gegner geschlagen habe, die viel besser waren als ich, einfach durch taktisches Verständnis. Auch ein bisschen dieses Brad Gilbert, Winning Ugly, dann irgendwann mal dazu, sich das Beste daraus geholt, ohne unfair zu sein. Und ich kann nur allen raten, wir haben hier im Haus einen ganz tollen jungen Tennisspieler, was heißt jung, aber der ist halt auch wahnsinnig engagiert und ich muss sagen, wenn man sich so ein bisschen mal austauscht, auch mit anderen jüngeren Spielerinnen und Spielern, sage ich immer, denkt an den mentalen Bereich, aber denkt an den taktischen Bereich, denn der, Andi, finde ich, wird total vernachlässigt im Tennistraining, auch in Vereinen. Wie siehst du es?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, ein super Thema. Also ich gehe mit dir, stimme ich völlig überein, dass das ganz klar ist, wenn egal auf welchem Niveau zwei Spieler, die ungefähr auf Augenhöhe gegeneinander kämpfen, spielen, ob das jetzt ist in der x-ten Kreisklasse oder eben hier Weltklasse, ja, dann entscheidet natürlich der Kopf und diese Prozesse, die sich abspielen bei beiden, die Zweifel, die zwischendurch die Ängste, andererseits wieder die vorbereiteten Formeln, die sie sich sagen, ja. Also der Djokovic, das weiß man ja, ist ein bisschen in Richtung Muhammad Ali unterwegs, der füttert sich immer wieder mit I'm the greatest, I'm the greatest. So, also Dinge, die du brauchst, wie ein bisschen Brot, damit du dann in diesem nächsten Punkt unter dem großen Druck bestehen kannst. Ja? Und das ist natürlich dann auch schon eine Art von Strategie. Jetzt natürlich nicht Tennisschach gemeint, aber da fängt es ja schon an. Deswegen geht das für mich Hand in Hand. Und dass dich das niemand lehrt, immer noch nicht in Zeiten wie diesen, wo wir alles haben, wo wir mit den Handys Dinge machen können, wo wir uns selber aufnehmen könnten, wo wir auch technisch und so weiter, aber auch im Spiel, dass sich einmal einer hinsetzt und dann sagt, du, da warst du emotional so lang blockiert, offensichtlich von dem Fehler davor. Das hat dich 1, 2, 3 Games gekostet oder so. Ja. Und dann das, wenn einmal bewusst zu machen, beziehungsweise auch weiter, eines meiner Lieblingsthemen ist ja ganz ein spannendes, nämlich überlegt ihr oder überlegt euch einmal, wie lange dauert so ein Tennismatch? Jetzt hat es halt dauert, ich weiß es gar nicht auswendig, sagen wir rund 3 Stunden, waren nur 2 Sätze, ja. Egal, es geht mir um die Bruttozeit, die du dort am Platz verbringst, also 3 Stunden. Die Zeit, wo mehrheitlich Unbewusstes passiert, nämlich, dass der Ball im Spiel ist, ist nicht einmal 10 Minuten. Das ist gestoppt, das kann man nachrechnen, sollen es 12 sein, aber mehr ist es nicht. Dann muss die fragen, was passiert dazwischen geistig bei Spielern? Die gehen da spazieren, die Ding, aber was rennt da ab oben? Alles unbewusst. Wie reden die mit sich? Was haben die für Glaubenssätze? Wie halten sie sich sozusagen positiv? Ja? Das ist ja alles hochspannend und das erklärt dir keiner. Das musst du selber herausfinden. Oder du hast dann vielleicht einen Onkel, der da immer sagt, bleib am Boden, wie im Fall Nadal. Und das ist noch nichts, was du gewonnen hast und verbessert dich da und dort. Und feite halt wie ein Krieger und der macht es halt. Aber die wenigsten sind ja überhaupt sich dessen bewusst, was das für ein Potenzial birgt. Und auch dahingehend, finde ich, gibt es keinen besseren Protagonisten als den Novak Djokovic. Wenn man weiß, wenn man schaut, jetzt erst habe ich wieder gehört, ein Interview, wo er dann sagt, sein größtes Asset ist, eben diesen mentalen Muskel so zu trainieren wie einen körperlichen. Und alle denken, das ist der Deppert, was redet der wieder für einen Blödsinn? Ja, weil keiner versteht, was der meint eigentlich.
Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr spannend. Ja, es ist aber natürlich Problem, wenn wir wirklich in die Praxis gehen, ist es so, Coaches, oder und nehmen wir gerne auch Vereinstrainer, die jetzt nicht auf Weltklasse-Level sind. Und das muss auch nicht Bundesliga oder also alle, die als Trainer mit Menschen, mit Spielern oder Spielerinnen, egal welchen Alters arbeiten, aber vor allen Dingen, wenn sie ein bisschen jünger sind, Junioren zum Beispiel, würden sich komplett unterminiert fühlen, wenn jetzt dieser Spieler oder diese Spielerin sagen würde, pass auf, aber ich habe hier jemanden, der mir in diesem Bereich jetzt schon weiterhilft, zu dem ich Vertrauen habe, dessen Fachexpertise ich zu 100% anerkenne, aber eben vor allem auch anerkenne, wie dieser Mensch Tennis lebt, liest und erklärt und mitlebt und versteht im mentalen Bereich und was da alles daraus entsteht, diese Psychologie im Tennis. Würde ja, viele Coaches würden sagen, du, das ist aber, ich bin dein Coach. Ich möchte nicht, dass wir hier, und das weiß ich. Ich möchte nicht, dass hier parallel noch irgendwas stattfindet, weil ich bin's. Und das Schlimme ist, das passiert ja tatsächlich auch in die Weltklasse hinein. Ja. Und ich denke, es ist ein Feld, in dem sich auch komplett die Allerbesten von den sehr guten trennen nochmal. Aber vor allem ist es so, dass auf der Frauentour, mit der ich mich ja nun sehr lange auch jahrelang als Kommentator der Tour mit all diesen, was passiert ist, sowieso immer schon ein großer Fan davon war und mich da sehr involviert habe und auch sehr gute Kontakte habe, auch mit eben Managern, die über solche Situationen sprechen, auch mit Coaches, auch mit Mental. Das passiert viel zu häufig in der Weltspitze, bis hoch in die Top 10 gibt es immer noch Spielerinnen, die nur auf ihre Mütter, Eltern oder Coaches, Wohlfühlcoaches vertrauen, selbst in den Top 10, selbst bei Grand Slam Champions oder sehr erfolgreichen Spielerinnen, mögen viele nicht hören wollen oder nicht glauben vielleicht sogar. Und da beginnt das schon, dass dieser mentale Bereich einfach viel zu sehr vernachlässigt wird. Fällt mir nur gerade so ein, weil Aber im Breitensport, sagen wir mal, im Clubsport, wo ja auch jeder seine Ziele hat, wo er etwas gewinnen will, was erreichen will, Clubmeisterschaft, Jugendmeisterschaft, keine Ahnung, und mehr. Es wird blockiert, die Entwicklung von jüngeren Spielerinnen und Spielern, durch Egoismen von vermeintlichen Coaches, die es gut meinen.
Da ist sehr viel Wahres dran und das ist ja auch passiert. Ich meine, du brauchst ja nur die Interviews von Presnik durchlesen bis heute. Mental ist der größte Blödsinn, braucht kein Mensch. Ja, ich meine, ja, also allein da, ich muss drüber lachen. Andererseits ist das traurig, weil wenn du dann die Karriere seines Schützlings, die er heute halt zu so drei Viertel mitbegleitet hat, zerlegst in puncto Eigenständigkeit, persönlichkeitsfördernde Entwicklung für den Jugendlichen selber, das Gegenteil ist passiert. Sind nur Entscheidungen getroffen worden vom Herrn Presnik für den Spieler. Aber es ist jetzt ein Beispiel, ja. Deren gibt es Hunderttausende. Und was ist die Angst dieser ganzen Coaches? Ja, dass sie Kontrolle verlieren.
Genau.
Sei es ein Mentaltrainer, sei es ein Kumpel, der reist womöglich mit dem, naja, der versteht sich gut mit dem, siehe Resnik, der Sepp Resnik, der mitfahren durfte. Auf einmal hat er nicht mehr mitfahren dürfen. Der Dominik war ganz traurig und es gab keine offizielle Begründung, außer, dass der heute die Kontrolle verliert, glaubt er. Über den Dominik. Also ich meine, das sind ja auch Dinge, wenn du sowas hörst, ja, da ist es, das ist wirklich fürchterlich. Ich traue mich das zu sagen. Ich weiß nicht, ja, mir kann keiner klagen, weil es ja stimmt. Aber es sind halt Dinge, das glaubst du nicht, weil du sagst, ja, und das war bitte die Nummer 3 der Welt trotzdem.
Ja? Genau. Ja.
Das musst du mal dir vor Augen führen. Und dann gehört natürlich eines dazu, auch bei den Damen, würde dazugehören, eine selbstbestimmtes, sozusagen eine Selbsteinschätzung, eine kritisch-reflektive.
Ja,
da habe ich Reserven. Ja, auch die Frau Sabalenka, wenn sich die wirklich ehrlich ihre Endspiele anschauen würde, die sie schon vergeigt hat aufgrund ihrer mentalen Limits, dann ist das ganz klar, ist das Erste, woran ich arbeite. Weil da ist überhaupt das hergegeben. Ja? Auch der Herr Zverev gegen den Team, dieses US Open-Finale. Der sagt, der Zverev, Mentaltraining brauche ich nicht. Soll sein. Aber weißt du, das sind Dinge, wo ich mir denke, da sage ich gar nichts, ja, wenn es mir nicht. Aber dieses und auch Jugendlichen, man kann es niemandem aufs Auge drucken, ja, weil, aber es wäre schon ganz gut, ein bisschen ein Bewusstsein zu geben, noch einmal, was da alles möglich ist. Ja. Wenn du halbwegs ruhig bist, wenn du zumindest nicht dein eigener Feind bist, das wäre ja schon einmal sehr schön, wenn man das erreichen könnte, sich nicht selber sozusagen emotional noch seine Leistung so zu schmälern, dass man halt dann Spiele verliert. Im besten Fall das umzudrehen, diese Energien, so wie es der Djokovic kann, der ist ja auch angefressen, haut Schläger zusammen oder jetzt nicht mehr so, aber man sieht, dem geht es auch nicht gut. Und der ist im nächsten Punkt da und ist dadurch, der ist auf einmal sowas von aggressiv gestimmt, dass er noch besser wird sogar. Das wäre natürlich der Best Case.
Darf ich eine Geschichte von Karolina Pliskova dazu erzählen? Das Thema ist einfach großartig. Wir kommen schon noch aufs große Ganze Olympia, aber lass uns diesen Flow nutzen, weil ich glaube, jeder, der es hören will, kann sich ja in verschiedenen Häppchen anhören. Aber Pliskova ist eine der ganz wenigen, die wirklich sich immer hinterfragt hat. Und zwar ihr Team. Es gibt, glaube ich, ganz wenig Spielerinnen, die so erfolgreich waren wie sie, die so oft ihr Team auch verändert haben. Spielerinnen. Und zwar hat sie Marian Jelinek damals, den Mentor von Jaromir Jagr, Eishockey-Superstar. Den hat sie, glaube ich, 2017 oder 18 war es, hat sie den erstmals in ihr Team genommen. Und dann war es so, gibt so eine schöne Geschichte aus einem ganz tollen Interview auf einer tschechischen Seite, das ich gefunden habe. Der Jelinek, der hat mit ihr daran gearbeitet, dass sie, wenn sie merkte, dass sie die Bessere war, dass sie dann das nicht so runtergespielt hat. Weil das war ihr Problem. Sie hat gemerkt, die Gegnerin, die hat sie locker im Sack und hat daraus dann immer wieder Probleme entwickelt in ihrem Match. Sie hat Vorsprung eingebüßt, hat aufgehört, eben konzentriert zu spielen. So, weil sie das wusste, brauchte sie unter anderem deshalb einen Mentalcoach, hat sich den Besten vom Besten geholt, in der Tschechischen Republik dann auch. Und der hat ihr gesagt, pass auf, mach doch daraus, mach halt ein Spiel daraus. Und zwar nicht, dass du gewinnst, sondern ab jetzt verliere ich keinen Punkt mehr. oder sage, ich möchte in so und so viel, in mit 3, 4 Schlägen möchte ich einen Ballwechsel beenden. Oder mein Ziel ist, den nächsten mit einem Rückhand-Longline. Setz dir kleine eigene Ziele und mach einen Wettbewerb draus, weil er wusste, sie ist eine Wettbewerberin. Sie hat auch jedes Tennismatch geguckt. Pliskova war auch eine der wenigen, die wirklich auch sich mit ihrem Sport beschäftigt haben und beschäftigen. Die guckt ständig und guckte ständig Tennis. Hat man auch ganz selten, gerade auch auf der Frauentour. Da müssen Coaches die anhalten, sich doch mal andere Matches anzusehen oder so. Das ist auch ein Riesenproblem. Und deswegen hat er diesen kleinen Kniff sozusagen eben angebracht. Fällt mir nur jetzt ein, weil sie wirklich, was das angeht, ein Vorbild ist für Hinterfragen, für Neuaufstellungen, für Fehler erkennen, ändern, sich auch in eine Zone begeben, die nicht einfach nur entspannt Wohlfühl sozusagen ist. Nicht mit Eltern, Mütter, die sie tätscheln und so weiter. Ist alles bei ihr nicht der Fall, klar. Ist auch eine grundsätzliche Situation gewesen natürlich. Aber das hat sie auch zum Teil sehr, sehr stark gemacht. Und bei der anderen, bei der anderen ist so, dass die heute, nachdem sie Grand Slam Turniere gewonnen hat, und die Nummer 1 ist und unangetastet wirkt, seit Jahren mit Daria Abramovic zusammenarbeitet und immer noch Jahre später sich in eine Pressekonferenz setzt und sagt, sie ist nervös geworden, weil sie auf einmal gespürt hat, dass sie ja nicht nur für sich spielt, sondern, wer hätte es gedacht bei Olympia, für ihr Land.
Ja, ich weiß.
Ja, sag mal, hast du das gelesen?
Ja, ich habe und ich denke mir genau das Gleiche wie du. Ich meine, einerseits ist es schön, dass jemand den Stellenwert so eines Mentalcoaches dementsprechend schätzt, dass sie halt, also das ist ja eine Sie, wie du gesagt hast, auch mit ist bei den wichtigsten Turnieren und so weiter. Andererseits ist es für mich verblüffend naiv, da sage ich halt nichts, ja, mich dann so nackt zu zeigen in einem Bereich, wo alle sagen müssten, naja, den bearbeitest du ja, warum schaut es dann so aus, wie es ausschaut? Also dann stellt sich die Frage ganz gemein formuliert, naja, wozu hast du eine Mentaltrainerin, wenn man nichts davon sieht? Also das ist, da bin ich völlig bei dir. Also das könnte man auch besser handhaben. Ja. Trotzdem finde ich generell ist es schon ein Zeichen, dass da halt ein Bewusstsein für irgendwas da ist. Ne?
Iga Świątek, nur für alle, die nicht wissen, über wen wir sprechen.
Ja, und aber andererseits, schau, es ist wirklich, es ist komisch, vielleicht wird dem auch wirklich eingemessen, aber es ist ja nicht so. Das sind eben diese Sonntagsspieler. Na, wie oft im Jahr oder wie oft in deiner ganzen Karriere hast du ein Match, wo du im Flow bist? Ja, vielleicht 4, 5 Mal, 3 Mal, 2 Mal, 10 Mal ist schon sehr viel. Wo alles gegangen ist, natürlich änderst du dann nichts. Natürlich musst du über nichts nachdenken. Es rennt ja eh wie von selber. Aber am nächsten Tag kann es abgerissen sein. Und wenn du jetzt auch reflektiert hättest, ja, all die positiven Parameter, die diese Leistung begleitet haben, dann würdest du dich leichter tun in deiner Memory. Ist ja alles gespeichert in uns selber, was wir erlebt haben. Auch das wieder sozusagen hervorzugraben. Ist noch immer keine Garantie, dass das dann übernächste Woche wieder parat hast und bringen kannst. Aber für mich sind das auch Kardinalfehler, zu sagen, es rennt eh super, ich brauche nichts mehr machen. Das ist der erste Schritt, das ist der Anfang vom Ende für mich. Wenn einer sagt, jetzt bin ich so gut, der Rest interessiert mich nicht mehr. Ja? Weil alle anderen arbeiten ja weiter und die arbeiten genau an solchen Dingen und so schnell bist du überholt, so schnell kannst du gar nicht schauen.
Da fällt mir noch eine schöne Geschichte ein zum Thema psychologische, in Anführungsstrichen, Kriegsführung oder also mit allem, was dazugehört. Du kennst doch auch diese typischen Tannenbaumsysteme in den Clubs, ne? Tannenbaumranglisten.
Ja.
Und dann forderst du dich ja hoch und durch dieses ganze Tannenbaumfeld forderst du dich ja hoch. Und ich weiß noch, als Jugendlicher in meinem Verein war also klar, so, da haben wir jetzt also die Möglichkeit, der ist sowieso, viele sind deutlich schlechter als ich, aber komischerweise, sie halten sich und ich weiß auch von Freunden, die gegen die gespielt haben, so einfach ist es nicht. Und da gab es ein paar dieser Art, aber also ganz speziell gab es da einen, das war der Herr Wahler. Ein Schwabe, der immer dann Forderungen angenommen und angesetzt hat zu Urzeiten, an denen es für mich eine Katastrophe oder eben echt schlecht war als Jugendlicher. Ja. Also der hat es geliebt, am Wochenende um 7 Uhr zu sagen, ha, ich hätte also um 7 Uhr, Samstag könnte man spielen. Ich sage, Entschuldigung, Samstag 7 Uhr, weißt du, da gehst du weg am Freitagabend und dann will der am Samstag 7 Uhr spielen. Dann hat er auch gerne so Sachen gemacht, wo er wusste, es ist so schnell, schnell, für mich schwierig, weil hier noch das, da die Band und so weiter. Ja, oder 17 Uhr, 17 Uhr geht auch. Also du bist schon reingegangen in so ein Match. Das weiß ich, das kann ich jetzt noch spüren, wo ich wusste, der hat wieder irgend so einen Trick auf Lager. Und weißt du, wie scheiße ich gegen den gespielt habe? Ich habe so schlecht gegen den Mann gespielt, obwohl ich 3 Klassen besser war. Und es gab solche Leute. Und von dem Moment an habe ich mich umso mehr mit dem Psychologischen beschäftigt, auch schon in jüngeren Jahren davor, weil ich eben gemerkt habe, nee, es geht nicht darum, was du kannst. Es geht darum, dass du das, was du kannst, auf den Platz bringst, egal was der andere kann, und dass du vom Feld gehst und sagst, ich habe alles abgerufen oder so gut wie alles, und wenn ich verliere, gut, dann war der andere halt besser. Aber dieses ständige Ball an den Zaun schlagen, weil mir einer eine Murmel hinschiebt und du denkst, du kannst doch eh nicht Tennis spielen da drüben und ich kann doch viel besser. Und es gibt's doch nicht, dass ich diese verdammten Bälle, die auch noch so weich sich heute anfühlen, als ob der sie absichtlich so weiche Bälle aus seiner Dose genommen hat als Vorderer. Das kann doch nicht sein, dass ich kein Tempo in diese blöden Bälle bekomme und der Typ alles zurückbringt. Also so, weißt du, und wer dann nicht anfängt, drüber nachzudenken, woran das liegt, der ist komplett für den Rest seines Lebens im Tennis verloren.
Ja.
Ja. Hattest aber du auch solche Typen?
Naja, sicher habe ich diese Erlebnisse alle gehabt. Ich habe aber auch selber, also ich hab mich sehr früh beschäftigt mit dem Buch. Das habe ich mir gekauft, war ganz schwer es zu bekommen, von Brett Gilbert, das er geschrieben hat, auch relativ kurz nachdem er aufgehört hat schon. Und wo er beschreibt, wie er diese ganzen besseren Spieler unter Anführungszeichen zerlegt hat, eben dahingehend, dass er es geschafft hat, in den Kopf von dem hineinzukommen.
Ja, winning ugly.
Offensichtlich war der Herr Wahler ja auch in deinem Kopf proportional vorhanden, sodass du nicht mehr spielen konntest.
Ja.
Aber jetzt muss man sich fragen, okay, hat auch sehr viel mit mir selber zu tun. Was kann ich denn beeinflussen? Ich muss mich einmal auf das konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Den anderen, diese Grätzen da drüben, diesen alten Taktiker, was auch immer, Schupfer, was auch immer, den kann ich nicht ändern. Das heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen. Das wird so sein. Ich werde ein unangenehmes Gefühl haben, das ich jetzt schon habe, wenn ich den Namen höre. Das weiß ich vorher. Wie bereite ich mich also darauf vor? Das ist ja in diesen mentalen Geschichten auch immer die Vorbereitung, das Durchspielen aller möglichen Szenarien so wichtig. Auch was die wenigsten machen, auch Weltklasse natürlich. Sie imaginieren sich, sie können das sehr gut mit ihrer Fantasie, fast vor ihrem geistigen Auge, den Film des Erfolgs. Ja, aber was ist, wenn am nächsten Tag die Eisenhand vorherrscht? Ja, entgegen aller Erwartungen nichts ist dann, weil sie sich nicht darauf vorbereitet haben. Und sowas finde ich halt fahrlässig, wenn das mein Beruf ist. Weil ich muss mich auch vorbereiten in anderen Berufen, in der Wirtschaft. Naja, was ist, wenn der Deal oder was daneben geht? Was machen wir dann? Ja, das ist das, was du gesagt hast, dass es dann manchmal erstaunlich scheint. Aber der Champion hat halt Plan A, B und C. Und der andere hat diesen Plan A vielleicht A,5. Ja? Vielleicht, aber mehr als 3 Stops fallen mir halt nicht ein. Ich hau noch fester drauf. Und dann nagel ich die Vorhände ins Netz, wenn es ganz wichtig ist. Siehe Alcaraz heute, wenn ich jetzt unfair bin. Aber das sind so die Dinge, das hat mich immer schon fasziniert. Und ich habe mich ja auch immer wahnsinnig identifiziert mit dem Björn Borg. Und da bin ich drauf gekommen, weil ich habe mir immer gesagt, und das stimmt ja auch, der andere ist genauso nervös wie ich. Also das gibt es ganz selten, außer der ist so siegessicher und weiß, er ist 10 Klassen besser. Aber wenn mich einer nicht kannte auf dem Niveau, wo ich da Turniere gespielt habe, wo ich auch durchaus in den vorderen Rängen dabei war, war klar, der ist genauso nervös, weil der kennt mich nicht, der weiß nicht, was ihn erwartet. Also brauche ich mich nicht, ich habe ja auch dazu geneigt, zu selbstkritisch zu sein und so weiter, sondern das einmal zu akzeptieren und den Borg herzunehmen und zu sagen, ich reagiere zumindest nach außen hin auf nichts. Das war ganz schwer mit diesem geistigen Maulkorb. Aber mit Übung geht es. Musst halt auch im Training machen, weil du kannst nicht erwarten, wenn du im Training jammerst und Schläger schmeißt, dass du dann plötzlich der gelassenste Guru bist, den es gibt. Das Gegenteil wird der Fall sein. Sowas habe ich relativ früh alles schon gewusst und mit Fantasie kannst du sehr viel machen und natürlich auch dann mit Tricks, die vielleicht nicht ganz legal sind, aber wenn ich halt jetzt ein bisschen länger brauche, wenn ich mir noch das Schuhband binde, ja, das sind dann alles Dinge, wo der andere muss warten, der muss ja ein bisschen auch nach mir richten. Ja.
Und wie war das für dich, darf ich kurz dazwischen gehen? Djokovic gegen Alcaraz heute. Erinnerst du dich an den Aufschlag, der ausgegeben wurde von der Einstandseite? Ich weiß leider nicht mehr, in welchem Spiel es im zweiten Satz war. Der Aufschlag wurde ausgegeben, dann kam Schiedsrichter kam runter. Dumisoir war es, glaube ich. Und dann
Novak hat protestiert und der hatte recht, der war gut.
Novak hat protestiert, ja gut, also er wurde nicht vom Schiedsrichter bestätigt, dass der Ball gut war, sondern Alcaraz hat ihm den Ball nochmal spielen lassen.
Das stimmt.
Das war der Punkt. Danach hat Alcaraz den Return tief ins Netz gespielt, hat sich dann über irgendwas aufgeregt. Ich weiß nicht mehr, ob es tatsächlich war, dass er gesagt hat, mein Gott, das ist doch kein erster Aufschlag. Oder ob er gesagt hat, mein Gott, dieser blöde erste Aufschlag, weil wir hätten doch auch einen Ballwechsel daraus machen können. Hat sich vielleicht über den Ausruf geärgert. War nicht ganz klar. Aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, Djokovic wusste, warum er nach vorne geht. Klar, er hat den Ball auch gut gesehen, aber das wäre jetzt auch nicht die Welt gewesen. Ja. Also, trotzdem, es hat etwas bewirkt. Es war natürlich eine Riesennummer von Alcaraz, zu sagen, komm, spiel den nochmal. Ja. Aber er hat daraus nicht Stärke bezogen.
Ich weiß die Szene ganz genau. Schön, dass du sie jetzt sagst. Weißt du, was mir eingefallen ist ad hoc sofort? Mats Wilander, Semifinale 82 gegen José Luis Clerc. Der gibt ihm den Matchball. Der Schiedsrichter sagt, der war out, der gibt ihm den gut und lässt ihn wiederholen. Der 17-jährige Wilander sagt, so will ich nicht gewinnen. Zum Glück hat er die Partie gewonnen. Andererseits hat auch der Mats später gesagt, das hat nichts mit mir zu tun. Es gibt einen Schiedsrichter und ich stehe da drüben und nehme die Entscheidungen des Schiedsrichters hin. Also ich wäre jetzt nicht zugunsten, das ginge dann doch zu weit, weil dann kann es passieren, dass ich auch kippe, nicht? Ich gebe dem nur eine Chance, auf einmal ist der andere dadurch wieder da. Ja? War ja nicht mein Fehler, diese Entscheidung kam ja, ich hätte sie nicht korrigieren müssen. Also das ist auch interessant, ja, Punkt Fairness zwischen Freunden, ja, da und dort, okay, man schaut sich den an, man sagt, machen wir zwar mehr, ja, ist okay, geht ja auch um weniger, aber das ist, da beginnt dann schon sozusagen Fairness oder eben nicht Fairness. Der Brett Gilbert hat gesagt, geht mir nichts an, ich schau weg. Gott sei Dank hat er entschieden, ich gehe hinüber, weil jetzt die Einstandzeiten gefragt.
Aber da beginnt auch schon die Falle, da glänzt und blitzt auch schon die Falle auf, weil das sind genau die Situationen, die im Kopf, wenn es dann danach nicht mehr so gut läuft, total hängen bleiben. Ja,
ja richtig, genau.
Ob mehr oder weniger, aber das kriegst du nicht mehr raus. Einen Punkt, den du eigentlich, oder eine Chance, die du eigentlich hattest in einem olympischen Finale gegen einen so unglaublichen Gegner wie Djokovic, wo du selbst alles aufbieten musst und der noch mehr aufbietet, als du von ihm vielleicht selbst sogar erwartet hättest, weil das war heute, glaube ich, unerwartet, das, was Djokovic, so wie er es abgerufen hat, wie du gesagt hast.
Ja, entschuldige, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Aus der Sicht des Alcaraz, ja,
ja.
Er hat gesagt, wiederholen wir.
Genau.
Also du glaubst, er hat sich damit geschadet, weil die nächsten Punkte hat er irgendwie dadurch die Konzentration verloren.
Ich glaube einfach, dass er dadurch etwas hatte, so eine Art, ein Anker, der aber nicht hilft, sondern etwas, so eine Zäsur, die vielleicht, das war jetzt nicht der Grund für die Niederlage, aber das sind so Sachen, die sind gefährlich, weil wenn es dann tatsächlich nicht gut läuft danach und wenn es unmittelbar danach ist sowieso, dann hat er sich dann auch echt geärgert, hat sich dann nochmal in dem Spiel als Rückschläger über etwas geärgert, hat lange vor sich hingeredet, einmal fiel das Wort Surf, First Surf oder sowas, und dann hat er ja Spanisch und so weiter. Also das hat ihn beschäftigt. Und mein Gefühl war, er hat sich damit eine Falle gebaut, weil er an die zurückerinnert wird, wo es eigentlich noch alles ganz gut war. Und mit der Nummer, die könnte er, wenn er nicht reif genug ist, verbindet er vielleicht seine Entwicklung danach mit diesem Geschenk, in Anführungsstrichen. Wie das bei ihm der Fall war, weiß ich nicht. Aber im normalen Hobbybereich oder sagen wir mal nicht auf dem Niveau Nummer 2 gegen Nummer 3 der Welt, glaube ich, ist das oft die Falle, die man sich stellt.
Ja, jetzt habe ich dich besser verstanden. Ja,
entschuldige, habe ich es vorher vielleicht nicht gut ausgedrückt.
Nein, aber jetzt habe ich das verstanden. Also kurz gesagt, das, was deine eigene Handlung beschäftigt dich im Nachhinein noch, weil du dann auf einmal das sozusagen als Ausrede im Kopf hast.
Sehr gut.
Und das mache ich nicht mehr, weil schließlich habe ich danach 3 Fehler gemacht. Und das mache ich meine ganze Karriere nicht mehr. Habe ich das jetzt richtig?
Vielleicht, ja. Ja, vielleicht lerne ich daraus, dass ich das entweder nicht mehr mache oder wenn ich es mache, aber einfach akzeptiere, dass ich es gemacht habe. Und das ist ja auch Sportpsychologie.
Richtig.
Eben zu sagen, in der Vergangenheit zu hängen, auch in der kürzesten Vergangenheit, ist nur dann ja gut, wenn du nicht hängst, sondern wenn du dir daraus was Positives ziehst. Wenn du dich also daran erinnerst, was hat beim vorletzten Ball gut funktioniert, statt darüber nachzudenken, was hat beim letzten Ball nicht funktioniert. Oder der Klassiker, ja. Wenn du einen guten Punkt spielst oder 4 gute Punkte spielst und einen schlechten, dann ist einfach das Problem, wenn du immer nur an den Schlechten denkst. Denk halt an die 4 Guten. Gibt es ja auch im Weltklasse-Tennis, auch wiederum WTA-Tour, sehr viele Frauen, die dadurch wirklich sich selber im Weg stehen. Na, das meinte ich damit.
Richtig, ja, das ist sehr schön erklärt. Und da sieht man, dass sich damit ganz, ganz wenig beschäftigt wird. Gerade bei den Damen auch auf Weltklasse-Niveau. Aber man könnte es auch auf eine Nona-Geschichte reduzieren, nämlich sehe ich das Glas halb voll oder sehe ich halb leer. Nämlich genau wie du sagst, das ist ja auch das Nächste, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Warum habe ich den Fehler gemacht? Was habe ich falsch? Na, der Fehler ist passiert. Ich habe jetzt 30 Sekunden Zeit bis zum nächsten Punkt. Abhaken. Jetzt bitte die Vorstellung, mental rennt jetzt der Film ab, wie geht der Schlag in seiner besten Ausführung? Den fühle ich, den habe ich jetzt, so spiele ich den nächsten. Aber nicht, was bringt mir denn das, mich in diesen Fehler hinein und nur 3 Games darüber zu ärgern? Das ist simpel erklärt. Jeder wird sagen, na klar, warum erzählt er das? Wissen wir eh, aber wer denkt denn so? Ja, warum kann man denn alle so kritisch? Ja, überhaupt unter Druck.
Genau.
Ja, und reden mit uns in der dritten Person vom Trottel und vom, den hätte meine Großmutter getroffen, bla 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 bla.
Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. Und das ist dann wiederum die Geschichte, je mehr ich darüber rede, wie schlecht ich den getroffen habe, umso mehr will ich ja damit vielleicht dem anderen zeigen, du, also wenn ich nicht so doof wäre, wenn ich nicht so schlecht spielen würde, du glaubst doch nicht im Ernst, dass du auch nur annähernd noch mithalten könntest. Also sei froh, nimm es hin, aber glaub nicht, dass du gut spielst. Und damit bringst du dich ja selber wieder nur in so eine Situation, eigentlich sehr passiv zu sagen, der andere ist besser, weil ich gerade nicht so gut bin. Nein, akzeptier halt einfach, dass der andere auch gute Schläge hat. Und das hat mir bei Djokovic auch heute gut gefallen. Bei dem einen Ball, wo er nicht nur einer, aber ein Riesenballwechsel, Punkt Alcaraz, er applaudiert. Und er applaudiert nicht aus Sarkasmus gegen sich, sondern er hat wirklich, er wertschätzt gutes Tennis, tolle Leistungen, großen Einsatz von Gegnern. Grundsätzlich finde ich. Einer, der das immer wertschätzen kann. Also vielleicht nicht immer sofort, aber in den Matches siehst du das oft, dass er sagt, wow, Respekt, einfach Thumbs up, klasse. Und was aber Djokovic weiß ist, der andere kann auch Tennis spielen, der ist die 3 der Welt. Vielleicht sogar der bessere eigentlich aktuell. Auf allerhöchstem Niveau, also wird er auch großartige Punkte machen. Aber wenn ich mich um mich kümmere, nur um mich selbst, und wenn ich verstehe, wie das Match sich entwickelt und darauf reagiere, anpasse, mein bestes Tennisspiel, muss ich mich nicht über Schläge ärgern des Gegners, die gut sind, und schon gar nicht über Misshits von mir. Weil das fällt mir auf, weiß nicht, ob du das auch so siehst, bei Djokovic siehst du ganz selten, dass er sagt, ach, was habe ich den jetzt schlecht geschlagen. Er wusste genau, warum er ihn nicht gut geschlagen hat, aber er hat sich sofort wieder mit dem großen Ganzen beschäftigt. Das ist so auch für mich eine Riesenqualität von ihm, auch als Vorbild, finde ich.
Also ich glaube, dass darin, in diesem klitzekleinen mentalen Mosaiksteinchen, das du jetzt schön herausgearbeitet hast, heute auch ein spielentscheidender Faktor lag, nämlich im Umgehen damit, einfach zu sagen, ja, das war ein Weltklasse-Schlag vom anderen. Ja, ich muss nicht einmal applaudieren und das zeigen, hat der Djokovic gemacht. Das heißt, er hat es akzeptiert. Da kann ich nichts machen. Ist super, hast super gespielt. Schöne Geste, ja. Und tut ihm selber wahrscheinlich auch gut, weil er hat ja nichts falsch gemacht. Andererseits beim Alcaraz habe ich schon gesehen, da und dort ist diese Akzeptanz vielleicht auch aus Verwunderung, was dem Djokovic für Superschläge gelingen, aus dem Nichts, gar nicht da gewesen. So, als wäre er schon zu allgemein zu erfolgsverwöhnt und ist es nicht mehr gewohnt, sowas einfach abzuhacken, zu sagen, ja, super Boy, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Da hat er zu früh dort und da, da kam zu früh der hilfesuchende Blick Richtung Ferreira und das alles hat mich ganz genau schauen lassen. Und da habe ich mir gedacht, das sind schon, vielleicht ist es nur 20%, aber du weißt, was das insgesamt ausmacht. Mhm. Wenn einer generell mit einem Gefühl da reingeht und sagt, so, da kann ich nichts machen, abhacken, danke, den nächsten Punkt spiele ich besser oder das kann der andere nicht fünfmal hintereinander spielen, was auch immer für sich, ist akzeptiert, ja. Und der will es nicht wahrhaben und hadert nach. Und das ist das, es beschäftigt ihn länger. Und dann kommen halt auch wieder Fehler. Das haben wir jetzt eh lang und breit erklärt, aber ich finde das ganz wichtig, auch zu sehen, was für minimale Details, die vielleicht nur uns auffallen, letzten Endes da spielentscheidend sein können für ein Olympiagold.
Ja, und eben als großes Ganzes eben die Qualität, die Besonderheit, die einzigartige. Das ist eine einzigartige Qualität vielleicht von ihm. Die hat nur er so. Deswegen ist für mich Novak Djokovic eben auch der Größte aller Zeiten. Da geht es mir gar nicht nur um gewonnene Grand Slams und so weiter. Ich finde die Diskussion eigentlich per se eher blöd, aber das, was er da liefert, was er an Mental, Taktik und viele mehr, und du sagst es auch ganz toll, war das dein Hinweis auf mental vorbereitet sein. Eben zu wissen, dass zum Beispiel in einem Wimbledon-Finale gegen Federer alle für Federer sein werden oder die meisten. Zu wissen, dass viele heute gerne Alcaraz als Sieger sehen würden. Trotzdem war das ja ein sehr faires Publikum, finde ich. Aber eben auch mit all diesen Dingen umgehen zu können, das ist schon Wahnsinn. Und deswegen ist es auch so schön, es eben genauer ins Detail zu analysieren, darüber zu sprechen, auch zu schwärmen. Ich gebe zu, da kann man auch ins Schwärmen kommen. Gerade weil das alles so manchmal anziehen Qualitäten sind. Das wird so übersehen, finde ich. Und weil es auf alle Ebenen zurückzutransportieren ist. Und deswegen lohnt es sich einfach auch, da genauer hinzusehen. Andi, ich habe dich jetzt getrieben in die letzten 40 Minuten, als du fast schon das große Ganze ansprechen wolltest. Und ich bin ganz glücklich, dass du dich hast treiben lassen mit mir. Aber du darfst gerne das Tempo der hin zum Finale unseres Talks hier bestimmen. Was wäre dein nächster Vorschlag als nächster Punkt? Kurz die Frauen oder das große Ganze?
Ich würde schon jetzt das ganze Turnier noch einmal, also ich habe es irgendwo lieb gewonnen, das habe ich letztes Mal schon gesagt, aber es war auch wirklich, ich finde, etwas ganz Besonderes diesmal, auch mit diesem Farewell, auch wenn du denkst, weil du sagst, Frauen, wer hätte gedacht, dass die Frau Schank, wie man sagt, obwohl man sie Zeng schreibt und den Zang schreibt, den spricht man auch Zang aus, also ich kenne mich nicht ganz aus, aber ist ja wurscht. Du weißt schon, wen ich meine. Es war durchaus eine attraktive junge Erscheinung, die, glaube ich, nur gewinnen konnte, mit der auch keiner gerechnet hat. Aber wie knapp das für die Angie wieder war. Ja? Und da vielleicht doch einen Rücktritt zu überdenken, es wird nicht sein, ich weiß. Aber die Leistung von der Frau Kerber ist rückblickend, finde ich, nicht hoch genug einzuschätzen. Das war wirklich eine Münzwurfentscheidung. Und um ein Haar hätte sie sie geschlagen. Das heißt noch nicht, dass sie auch Gold gewonnen hätte. Aber trotzdem. Andererseits muss man sagen, die Chinesin beeint für mich eine Neuentdeckung, die, glaube ich, auch längerfristig da wahrscheinlich noch einiges bewegen kann angesichts ihrer Jugend im Damen-Tennis. Ansonsten ja bei den Herren, tschüss Andy Murray. Ich glaube, Olympia-Tschüss, soweit können wir uns rauslehnen, zumindest Olympia-Tschüss für den Herrn Nadal. Hat es auch noch einmal probiert, auch irgendwie sentimental zu sehen. Ja. Dann die letzte Chance dermaßen zu nützen vom Djokovic, mehr als großartig, haben wir schon gesagt. Ansonsten müsste ich jetzt genau noch Ergebnisse schauen. Mir ist ein Gedanke eingefallen, der mag profan sein, ich glaube aber gar nicht. Wenn man sich dann anschaut, so ein Teilnehmerfeld von nur 64, mein Zugang ist noch immer, warum spielt man nicht 128? Ist auch schon wurscht. Wenn das 10 Tage dauert, das olympische Tennisturnier. Aber vor Ort, die mögen qualifiziert sein, diese Hassans und wie sie alle heißen, auch Hase und auch Menschen ohne ein Single Ranking, die da mitspielen dürfen, aber die müssen dort Quali spielen, finde ich. Dann bleiben 4 über von denen und dann ist diese diese gesamte Wettbewerbsverzerrung nicht so arg. Genauso wie wiederum hätte ein Herr Nadal gesetzt gehört, glaube ich. Mhm. Das sind meine Gedanken, die mir jetzt noch ad hoc schnell einfallen. Aber ich finde, es war ein sehr schönes Turnier. Es ist unheimlich, was der Djokovic erreicht, vielleicht noch erreichen wird. X-mal abgeschrieben, wie er schon war. Und das waren ganz fantastische Momente. Im Damenfinale habe ich die so nicht erlebt, weil es mir halt nicht so nahe gegangen ist. Aber spannend war es allemal, auch jede Mixed-Entscheidung. Zum Beispiel diese schöne Liebesgeschichte, ja, dass die Tschechinnen, glaube ich, ja. Verlobten, also das Green, das war auch schön, wobei ich sagen möchte, verdient dem Spielverlauf noch, die waren besser und haben dann ein Batzenmaßen gehabt im Match-Tiebreak. Umgekehrt, finde ich, ist es gelaufen bei den von uns auf Gold prognostizierten Reisen Amerikanern, ja, die finde ich, das aus der Hand gegeben haben, aber es ist ja, was das so ein Match-Tiebreak ist, ein bisschen dann wie ein Elfmeter.
Ja, und ja.
Viel mehr fällt mir jetzt nicht ein, außer dass die Arani noch immer spielt mit der Frau.
Ja, und da hat mir die Ram-Reaktion nicht gefallen beim Matchball.
Ja, richtig, auch nicht.
Genau. Weißt du noch? Weil ja. Nämlich eher so nach dem Motto, meine Güte, jetzt sind wir so nah ran. Weil ich hatte ja auch das Gefühl, wir werden da ganz anders nochmal drüber sprechen. Als wir da geschrieben hatten, stand es, glaube ich, irgendwie 8-5 oder 9-5 dann sogar für die beiden Australier, die ja nun auch ein geiles Doppel sind. Ja, auch ein eingespieltes Davis Cup Doppel und so weiter. Das sind ja auch Koryphäen des Doppeltennis. Und da kann man schon verlieren aus Sicht von den US-Amerikanern. Und dann kamen die ja ran. Punkt für Punkt für Punkt. Und dann war es ja tatsächlich so, dass eigentlich nur noch dieser eine gefehlt hat, wo halt letztlich der Ball knapp auf der Linie war von Ebden, glaube ich. Dieser Volley. Und dann konnte der Krajicek nicht anders spielen. Der ging in seinen Körper sogar, hatte eine andere Länge. Er war positioniert letztlich im Feld nicht ideal. Aber die Reaktion von Ram, also habe ich mir gedacht, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Du hast doch auch Fehler in dem Match gemacht. Und das war halt nun mal einfach ein guter Volley, oder? Hat mich richtig geärgert.
Ja. Na, auf jeden Fall.
Ja, gut, aber ist ja nur so eine Randerscheinung. Aber du wolltest ja, ich wollte noch mal schnell eins noch sagen, weil vielleicht jemand nicht weiß, was du gemeint hast, diese Hassans. Damit meinst du ja eben Benjamin Hassan. Und das ist ja auch, und das weiß ich ja, hast du ja auch schon gesagt, ist aber auch irgendwie eine schöne Story, ja? Dass so einer, der dann so eine Möglichkeit gibt, Universality Places nennt sich das dann bei den Olympischen Spielen. Und der bekommt diese Möglichkeit und kommt in der ersten Runde weiter. Ich meine, wie großartig ist das eigentlich, ja? Auch Olympia, ne?
Ja, schon. Nur der wäre bekannt, Grand Slam Turnier würde sich der je qualifizieren, ganz ehrlich.
Im Saarland geboren, ganz nebenbei noch gesagt. Ja, aber stimmt schon. Na, ich meine, wir haben ja darüber gesprochen. Die Wertigkeit des Turniers war wirklich von Tag zu Tag irgendwie erstmal nicht spürbar und ist für mich wirklich jetzt gegipfelt in den letzten zwei Runden, also vorm Finale, Viertelfinale, teilweise Viertelfinale, aber auch nur einzelne Matches. Und jetzt aber das natürlich, dieser Abschluss ist natürlich eigentlich genau der, den diese Olympischen Spiele verdient haben. Nicht unbedingt das Tennisturnier, dieser Tenniswettbewerb, aber diese mit den ganzen Geschichten vielleicht schon, aber diese Olympischen Spiele haben so ein Finale verdient gehabt, weil das schon bemerkenswert ist, was da an Sportbegeisterung und auch an überraschender Fairness zum Teil zu erleben ist an allen Sportstätten. Findest du auch?
Ja, und ich glaube, das ist was, was du nur die Spieler fragen kannst. Ich habe es aber herausgelesen da und dort, dass alle begeistert sind. Also das ist ja doch was anderes, in Roland Garros als Olympiateilnehmer zu sein, wie sonst quasi als Einzelkämpfer auf der Tour. Nicht? Und ich finde, das hat man auch mitbekommen und auch gespürt. Auch im Publikum hat man es gespürt, meiner Ansicht nach sogar so, dass ich glaube, dass da viele, viele Serben waren, viel mehr als sonst sich Karten kaufen oder ergattern können in Roland Garros. Ja, da waren wir schon sehr viel Nolle-Nolle. Andererseits ist es vielleicht da und dort zu wenig. Ist zu euphorisch. Manchmal hast du das gesehen, warum schreit der das vierte Mal rein? Da kannst du jetzt langsam schon überlegen, ob es jetzt nicht wirklich noch zwei Aufschläge gibt für Djokovic in dem Fall. Minuten warten müssen für uns. Also das ist kein typisches Tennispublikum, aber es war trotzdem, es war dann nicht störend, nur du hast gemerkt, es ist irgendwie anders, so wie eben die gesamte Veranstaltung, und war interessant sozusagen, das einmal so zu.
Ja, was bleibt sonst noch hängen? Du hast Kerber angesprochen. Das finde ich gut, dass du das nochmal ansprichst. Wir haben letzte Woche ja schon auch darüber gesprochen. Auch da danke für das nette Feedback auch zu diesem Thema. Sie ist auch ein Vorbild. Ja. Sie ist auch ein Vorbild. Wir brauchen Vorbilder, ganz klar. Es braucht Vorbilder für den Nachwuchs. Djokovic sollte das Vorbild schlechthin sein, was eben Professionalität angeht. Auch das muss ich schon nochmal gerne sagen, weil ich weiß ja, dass viele den sehr kritisch auch sehen. Andi, du weißt es, wir beide sprechen oft genug darüber. Das heißt jetzt um Gottes Willen nicht, dass ich alles, was von Novak Djokovic menschlich passiert und auch bestimmte Aktionen, dass ich das vorbildlich finde. Aber er ist auch einer, der anders beurteilt wird. Nicht so krass wie bei Kyrgios, bleibe ich dabei, dass der zum Teil sehr ungerecht beurteilt wird, aber auch sich selber in diese Schubladen auch setzt, natürlich, klar. Sollte nicht das Thema sein. Aber die US Open-Geschichte damals, der wollte nie diese Linienrichterin hinten treffen. Es ist die Regel, dass er disqualifiziert wurde, aber er war kein schlechter Mensch in dem Moment. Die Sache, ja, das ist wichtig zu sagen, weil wenn anderen das passiert und die dann anfangen, sich zu entschuldigen, beliebteren, sage ich jetzt mal, hätte man gesagt, ach Gott, der Arme, Mensch, hat es doch nicht so gemeint, ach Gott. Und bei ihm wird man immer sagen, ja, aber es ist auch so typisch, dass er den Ball da nach hinten pfeffert und so weiter. So dramatisch war es übrigens, war kein heftiger Schlag nach hinten, Richtung Grundlinie. Also das wurde mir auch zu groß gespielt. Trotzdem gibt es Dinge, über die man bei ihm diskutieren kann, völlig klar. Und beim Thema Covid, Impfung, Nicht-Impfung, kann jeder seine eigene Meinung haben. Das hast du zu Beginn ja ganz gut gesagt. Aber um Gottes Willen, das ist jetzt keiner, der mit völlig weißer Weste oder so, das geht gar nicht, weil er viel zu polarisierend ist. Und jeder, der polarisiert, hat eben auch Ecken, an denen sich andere stoßen und kanten und die eben andere anders sehen. Deswegen, es ist keine Reinsprechung von Djokovic, dass das ein sozusagen hier der Gott ist. Er ist nicht dieser serbische Gott aus der Hymne.
Na, das ist auch für mich nicht. Im Gegenteil, ich habe es eh schon oft genug gesagt, er war mir immer der unliebsamste von diesen dreien, ja, womit ich, glaube ich, nicht allein war. Und jetzt ist es auch ein bisschen eine Nostalgie, dass eben einer sozusagen die Grenzen dieser Ära verschiebt, bis sie wirklich zu Ende ist. Aber vor allem der Aspekt, dass der wirklich, du hast das gesagt, jetzt auch charismatisch dazu steht, auch wenn es ein Blödsinn sein soll, was der entschieden hat oder was er gesagt hat und das vor der ganzen Welt vertritt. Das finde ich gut. Ob das richtig ist oder nicht, soll jeder selber sagen, aber ich finde, solche Leute kehren, das, weißt du, der ist sich ja auch seiner Rolle bewusst, ja. Und wenn er damit nur signalisiert, lasst euch nichts gefallen. Von niemandem auf der Welt, von keinen Regierungen, sondern entscheidet selber über euer eigenes Schicksal. Die Botschaft allein ist ja für mich schon sensationell heutzutage.
Andi, wir sind bei einer Stunde 22. Ich bin da ganz fein damit, weil ich unglaublich inspiriert und animiert und gedanklich. Ich bin so wach. Ich bin gerade so, kennst du das, wenn man so, ich will mir nicht sagen Adrenalin, aber doch, ja. Also das ist ein unglaublich tolles Gespräch, das ich da mit dir jetzt gerade geführt habe und führen durfte. Es geht mir gerade ganz, ganz stark so, weil ich habe das Gefühl, dass wir noch in... Bitte?
Hast du so wie ich auch eine Gänsehaut, ja?
Ja, ich bin die ganze Zeit so ein bisschen zwischen Gänsehaut und Tränen vor Freude, weil es ist einfach dieser ganze, dieses Spiel, unser Spiel letztlich, ja, das ist, hat sich in einer Schönheit gezeigt und unser Miteinander hier, dieses, also das war für mich ein Highlight unserer Gespräche in den letzten vielen, vielen Jahren, die wir geführt haben. Wenn das andere nicht so sehen, ist mir das auch völlig wurscht, so wie Djokovic auch wurscht ist. Ich glaube aber, dass wir da ganz viele Menschen vielleicht auch zum Nachdenken bringen können. Und du hast es so schön gesagt, du bereitest das ja so schön auch und stellst es dann auch, machst Werbung dafür. bist ja auch im Social-Media-Bereich da und hast, glaube ich, auch ganz feine Menschen, mit denen du das teilen kannst. Und ich freue mich total, wenn du dann immer so Feedbacks zurückgibst, weil das zeigt halt dann doch auch, dass wir auch ein bisschen verstanden werden in dem, was wir hier machen, was sicherlich nicht immer unanstrengend ist, um Gottes Willen. Aber heute hatte ich mehrere Momente, in denen ich einfach nur mal kurz so ein unglaublich gutes, warmes Gefühl hatte von schönem Austausch.
Es ist schön, ja, mir geht's genauso. Und das Gute ist ja, wir wissen ja beide selber nie, es ist nichts abgesprochen, gar nichts, sondern wir gehen hinein mit einer spontanen, freut's uns jetzt, ja, unterhalten wir uns. Und aber schon allein die gespannte Vorfreude darauf, die da entstehen kann, an gegenseitiger Inspiration, das ist für mich dann wunderschön, wenn es auch so ist. Ich empfinde es ja ganz genauso wie du. Und man braucht sich nicht gegenseitig beweihräuchern, im Gegenteil. Aber mir gefällt auch sehr gut, dass du einer bist, die ganz selten in dieser Branche gibt, solche Leute, die das akzeptieren können, wenn der andere nicht seiner Meinung ist. Das hinterfragen, höflich, wertschätzen. Das ist ganz, ganz eine ganz seltene Qualität. Dafür sage ich Danke.
Andi, ein schönes Schlusswort. Und es soll nicht unsere letzter Austausch gewesen sein, aber wir beenden Olympia. Du darfst gern nochmal das aktuelle Ergebnis nennen vom Match, das noch läuft.
Naja, es ist jetzt der Satz gegen die Italienerinnen, die im zweiten 5-1 führen. Also um ein Haar hätte man das Match Steibrig noch mitbesprochen. Und wenn ich mich jetzt sicher schon unbeliebt mache ich es jetzt noch einmal mit dem erhobenen Zeigefinger des Lehrers. Freunde, es heißt Match Steibrig und nicht Champions Steibrig. Danke fürs Zuhören. Auf Wiederschauen.
Sehr gut. Darf ich auch noch was sagen? Es gibt gerne auch nur ein Rebreak, wenn es direkt danach passiert, nicht 3, 4 oder 5 Spiele später. Und was es noch alles an Dingen gibt, die gerne falsch gesehen, erklärt, besprochen, kommentiert werden, darüber an anderer Stelle gerne mehr mit Andreas Durieux.
Über Fasnacht, jawohl.
Alles Gute. Andi, servus, danke.
Danke.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.